Ja, danke von mir aus auch guten Tag in die Runde. Also so vergnüglich kriege ich das jetzt nicht übermittelt. Ich habe mich auch entschlossen, abzulesen, weil sonst verliert man sich gern. Und dann wird, ich habe eine halbe Stunde, das ist viel, aber dann werde ich das nicht schaffen, fürchte ich. Also ich werde im Wesentlichen ablesen, gut zu hören bin ich. Ja, Titel, wie sich das Finanzkapital, das Rentensystem in Deutschland bemächtigte. Ich will aber erstmal über den Tellerrand hinaus gucken, also sozusagen in die freie Welt und da wiederum in die freie Welt des Finanzkapitals, also in die Finanzwelt. Und in dieser Welt gibt es ein großes Problem, nämlich dass staatlich der Sozialetat ihrem Zugriff entwunden ist. Und dieses Problem ist vor allen Dingen in den OECD-Staaten entdeckt worden. OECD-Welt, kennt ihr, das sind die 38 Staaten, die sich vor allen Dingen für die Marktwirtschaft und Demokratie einsetzen, also die westlichen Staaten. Und zum Beispiel BRICS-Staaten haben da nichts zu suchen. Muss ich mal gucken. Ah ja. Also in dieser OECD-Welt des freien Kapitals gibt es ein Bruttoinlandsprodukt insgesamt von 74 Billionen Dollar. 74 Billionen ist in dem Fall 74.000 Milliarden, also nicht die US-Billionen. Von diesem Bruttoinlandsprodukt werden 20%, etwa 20% für das Sozialbudget abgezweigt. Und von diesen 20%, das sind in Euro ausgedrückt 15, werden 6 Billionen Dollar jährlich für Rentensysteme ausgegeben. Und da ist das große Problem weltweit, dass dieses Geld den Finanzakteuren entzogen ist, weil Geld, das immer noch überwiegend in der Umlage verteilt wird, fließt ja aus Lohngeldern quasi in die Rentenversorgung, wird also direkt konsumiert. Und was konsumiert wird, ist nicht mehr in den Fängen oder in den Kanälen des Finanzkapitals. Ja, eine Problemlösung verspricht die neoliberale Ideologie. Die propagiert ja den Rückstand des Sozialstaates, Wohlfahrtsstaates zugunsten eben der privaten Vorsorge in der Rente oder überhaupt in der privaten sozialen Versorgung, auch im Krankenwesen, Pflegeversicherung und so weiter. Ja, wenn man das aber macht, dann wird es politisch nicht so einfach sein, weil freiwillig werden diese Systeme nicht umgesetzt, dass also Lohngelder in Finanzkapital umgesetzt werden. Also muss man dort also entweder das mit Gewalt durchsetzen oder über Betrug. Und dieser Betrug, ich komme erstmal zur Gewalt. Zur Gewalt, zum Zweig des Gewalts. Wenn wir da ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, und wir hatten ja gerade den 50-jährigen Jahrestag am 11. September 1973 putschte der General Pinochet die sozialistische Regierung Allende von der Macht. Und dieser Putsch wurde unterstützt oder geduldet, begleitet von den USA und direkt unterstützt ökonomisch von den sogenannten Chicago Boys. Und diese Boys aus Chicago waren Schüler von Milton Friedman, also dem Papst quasi des Neoliberalismus, des Monetarismus in der speziellen Form, und haben dann in der Folge das Sozialsystem in Chile total umgewandelt. 1980 wurde das vorherige umlagefinanzierte Rentensystem in Chile vollständig privatisiert, und das wurde weltweit bejubelt, weil die Ökonomen darin also einen Modellfall sahen, dass diese Lehre, also Geld sparen führt zu Investitionen und Investitionen führen zu Wirtschaftswachstum, jetzt endlich mal in der Praxis bewiesen werden könnte. Und das Ergebnis war nur ein ganz anderes. Also diese privaten Renten, AFP, in Kürzel genannt AFP, genannt, bereicherten die Fondsgesellschaften, das waren 6 in unverschämtem Maße, und die angesparten Gelder flossen dahin. Also es blieb da nicht mehr über. Im Ergebnis waren nachher also Renten im Jahr 2016, das muss ich jetzt tatsächlich mal ablesen, von 200 Euro im Monat und ein Rentenniveau, das 37% betrug. Also das, wenn Lohn vorher 1.000 Euro war, dann war die Rente 370 Euro. Also es war eine Katastrophe. Und diese Katastrophe führte dazu, dass seit 2000 etwa dagegen protestiert wurde, ständig anwachsend. Und im Jahr 2017 gab es die größte Manifestation in Chile gegen dieses AFP-System. Und das seht ihr hier. Da waren 2 Millionen auf der Straße. In Santiago de Chile allein 800.000. Und Chile hat 15 Millionen Einwohner. Da kann man in etwa den Druck sehen, der da sich entladen hat in diesen gewaltigen Demonstrationen. Das Problem der Altersversorgung in Chile ist aber bis heute nicht gelöst. Ja, dann ein zweites Ereignis außerhalb oder über Deutschland hinweg war 1994 eine Studie der Weltbank. Und diese Weltbank hatte unter dem Titel Abwendung der Alterskrise eine Studie eröffnet, die Empfehlungen aussprach. Und diese Empfehlungen in der Folge muss man so sehen, dass sie tatsächlich Bedingungen waren für die Kredite, für die Kreditaufnahme der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Also muss man diese Empfehlung in Gänsefüßchen eigentlich setzen. Das Papier behauptet ein weltweites demografisches Problem, verursacht durch steigende Lebenserwartung und sinkende Geburtenraten. Und da fragt man sich, in welcher Welt die eigentlich lebten. Also in der unterentwickelten oder in der Welt der südlichen Hemisphäre war genau das nicht der Fall, sondern sie sprachen für die Welt, aber meinten eigentlich die entwickelten Länder, also die Industrieländer des Westens. Und die Kosten der Demokratie, war die Behauptung, würden zu erheblichen Belastungen für das Wirtschaftswachstum führen. Das Problem könne aber gelöst werden, wenn die Altersversorgung auf 3 Säulen stehen würde. Die seht ihr da. Dabei müsste das wachstumhemmende öffentliche Umlagesystem zugunsten der beiden kapitalgedeckten Säulen relativ klein gehalten werden. Und auch hier wieder die Behauptung, Sparen führt zu Wirtschaftswachstum. Ein Glaubenssatz, der die letzten Jahrzehnte wirklich zur Genüge widerlegt wurde. Ihr seht die beiden Säulen unten. Die also nur in den Varianten verpflichtendes und freiwilliges privates Sparen anbelangt. Ne? Also es ist so genau das, was wir nachher bei uns in diesem Drei-Säulen-Modell wiederfinden. Das wurde 1994 von der Weltbank so in die Welt gesetzt. Dieses Papier war im Übrigen auch die Geburtsstunde des Drei-Säulen-Modells, das wir seitdem hier auch in Deutschland propagiert bekommen. Ich komme zurück zu dem deutschen Rententeller. In diesem Teller, also in unserem beschaulichen Rententeller, befinden sich immerhin gut 400 Milliarden Euro, die Jahr für Jahr für Altersversorgung ausgegeben werden. Eine Summe, die Begehrlichkeiten weckt. Einer sprach sogar von einer Ölquelle, die erschlossen werden müsste. Das Problem war und ist nur, das begehrte Öl wird aus Lohngeldern gespeist und kann den abhängig Beschäftigten nicht einfach entrissen werden. Der chilenische Weg, also der gewaltsamen Zerschlagung des Systems, war hier ausgeschlossen. Also musste erst einmal die öffentliche Meinung bearbeitet werden. Wissenschaft und Medien betraten die Bühne. Und was ihr hier seht, ist eine Darstellung einer Studie des Prognos-Instituts, veröffentlicht 1987. Da wurde in der Studie entwickelt oder dargelegt, dass die Bevölkerungsentwicklung sich von dem Jahr 1984, das ist die Ausgangsbasis, 78 Millionen, bis zum Jahr 2040 auf 55 Millionen reduzieren wird. Ja, das ist also ein Rückgang von 23 Millionen, den Prognos damals darstellte und dokumentierte. Und mit diesen Fundamentaldaten berechneten sie dann einen notwendigen Rentenversicherungsbeitrag von 40% im Jahr 2030. Ihr wisst, was wir heute haben, 18,6%. Prognos sagte, 2030 müssten das 40% sein. Und das löste dann Hektik und also wirklich die politische Reformation, kann man nicht sagen, sondern Reaktion, also den Rückschritt ein. Wer von euch Naomi Kleins Schockstrategie gelesen hat, der weiß, dass derartige Schocks durchaus ja nicht nur vom Himmel fallen, sondern häufig provoziert werden und dass sie dann dazu geeignet sind, Pläne, die schon in der Schublade sind, ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Und man muss sagen, das ist in diesem Fall, die Studie war Ausgangspunkt tatsächlich der Gesetzgebung der folgenden Jahrzehnte. So, das ist also diese Studie von Prognos. Die Wirklichkeit war aber ganz anders. Und ihr seht ja hier die Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr, ihr seht das unten, ich habe immer noch, ne, unten 2020 in etwa, da seht ihr, ist die Bevölkerung nicht geschrumpft, sondern gewachsen und sie wird auch, das ist die rote, ist die Prognose des letzten Jahres, also 2022, sie wird weiter wachsen bis 2030 und sich dann halten bis 2040. Also völlig anders als das, was die Prognose Leute damals prognostiziert haben und worauf dann die Rentenpolitik auch aufbaute. So, und obwohl sich diese demografische Katastrophe durch die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung und die aktuellen Vorausberechnungen nahezu aufgelöst hat, werden die Narrative weiter bedient, und zwar also bis zum heutigen Tag. Diese Spiegelauszüge da, die also prototypisch sind, in den Anfangsjahren, also von 1957 bis 2004 hier dargestellt, die werden weitergeführt. Und heute gibt es da dann die Überschriften Kostenexplosion, tickende Zeitbombe, Rentenversicherung wird zahlungsunfähig. Das sind Schlagzeilen der letzten zwei Jahre. In 15 Jahren wird sich die Zahl der Alten verdoppeln, Raffelhüschen im Juni 2023, also gerade. Es ist einfach, man kann nicht anders sagen, es ist gelogen. Weil, also, der Mensch, ich bin hier irgendwie mit der Taste, ist das nicht so einfach? Ja. Dieser Mensch, der Raffelhüschen, hat ein ganzes Institut. Die Daten hat er. Ne? Aber kommt mit diesen Behauptungen in die Welt und das sind die Überschriften, die darauf dann erzeugt werden, weil so ein Wissenschaftler, der hat ja Ahnung. Ne? Und die Medien, die bringen das bereitwillig weiter. Ja, das ist also die Situation, dass also über diese Darstellung der demografischen Entwicklung der Druck auf die öffentliche Meinung ausgeübt wird und immer behauptet wird, dass die Alten, die Jungen ausbeuten, was Quatsch ist. So, nun gab es in den folgenden Jahren, ich sagte ja 1987 und dann in den 90er Jahren Gesetzesänderungen, die waren sehr vielfältig. Also es gibt da unendlich viele. Wenn ich das jetzt alles vortragen würde, würde ich eine Stunde brauchen. Ab 1990 wurde systematisch das Rentenniveau und die Rentengesetzgebung verschlechtert. Im Jahr 2001 gab es dann einen Paradigmenwechsel. Und dieser Paradigmenwechsel, also versehen mit dem Namen Riester, aber nicht nur Riester, wurde in die Welt gesetzt über das hier, über das Altersvermögensgesetz von 2001. Und dieses Altersvermögensgesetz hatte zwei Kernelemente. Das erste Kernelement war, die Privatvorsorge über dieses freiwillige Sparen, staatlich gefördert, Riester-Rente, Rürup auch ein Stück, aber hauptsächlich Riester-Rente. Und das zweite, und da werden wir nachher auch noch einiges von Holger Balodis hören. Und das zweite Element, das aber nicht so bekannt ist, ist die Entgeltumwandlung. Die Entgeltumwandlung, die einfach heißt, dass man aus seinem Bruttolohn Geld auf ein Versicherungskonto zahlt und das dann angespart wird, also ähnlich Riester. Das ist das, was eben auch die dritte als dritte und vierte Säule beschrieben wurde in dem Anstaltsbeitrag. Ja, diese sogenannte betriebliche Altersversorgung, die, wo jetzt einfach nur Lohngelder sozusagen betrieblich organisiert in die privaten Konten, auf die privaten Konten geführt wurden, haben auch nicht die Ergebnisse gebracht, die eigentlich damit intendiert waren, damit gewollt waren. Was nur passierte, war, dass viele Unternehmen, die vorher Betriebsrenten hatten, und zwar gute Betriebsrenten, wo die Betriebe eigentlich die ganze Leistung brachten, also sozusagen eine Rentenzusage gaben und diese Zusage über Rückstellung in den Bilanzen abbilden mussten, die haben sich von diesen guten Betriebsrenten verabschiedet und sind umgestiegen auf diese Versicherungsmodelle. Und zwar auch als Betriebsrente. Insofern ist es richtig, was dort gesagt wurde, es ist keine Betriebsrente mehr, es ist eine Betrugsrente, es ist ein weiterer Zweig der privaten Altersversorgung. Ja, nun kann man nach diesen Jahren feststellen, dass beide, sowohl Riester als auch diese betriebliche Altersversorgung, nicht so richtig griffen. Es gab da nicht, also 40 Millionen Riester förderberechtigte gab es, aber es waren letztendlich nur 10 Millionen, die da tatsächlich Riester-Verträge hatten, also weit unter dem, was erwartet war. Und die Betriebsrenten auf Basis dieses Altersvermögensgesetzes, der Entgeltumwandlung, liefen auch nicht so, wie erhofft. So. Und dann gibt es natürlich ein Problem, wie kriege ich die Leute dazu, umzusteigen, tatsächlich dort einzusteigen in Riester und in die betriebliche Rente mit Entgeltumwandlung. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Man erzeugt Druck, man zeigt Elend und also sozusagen einen Handlungsdruck. Und diesen Handlungsdruck hat man erzeugt, indem man auch im Jahr 2001, 2004 die gesetzliche Rente systematisch runtergerechnet hat. Also das, was ihr hier seht, werde ich nicht erklären. Das ist die Formel zur Berechnung des aktuellen Rentenwertes. Und diese Formel ist hochmanipulativ und sie führt einfach dazu, dass, wenn die Menschen im Land älter werden und weniger sozusagen Erwerbstätige da sind, dass dann das Rentenniveau sinkt. Wenn die Rentenversicherungsbeiträge steigen, dann sinkt das Rentenniveau. Wenn Riester eingeführt wird, und das wurde eingeführt, sinkt das Rentenniveau automatisch um 4%. Das sagt alles diese Formel. Und diese Formel hat Wirkung, und zwar handfeste Wirkung, die seht ihr hier. Nämlich einen gewaltigen Anstieg der Altersarmut in diesem Land. Die rote Kurve zeigt den Anteil der Rentnerinnen und Rentner, und da steht noch Pensionäre und Pensionärinnen, vergesst es, also Beamtenpensionäre fallen nicht in die Kategorie Altersarmut, weil sie gut abgesichert sind. Und diese Kurve, seht ihr, kommt von 10% auf 18% innerhalb von 15 Jahren. Ja, das ist eine Steigerung von 80% des Anteils. Ja, also nicht der Zahl, sondern des Anteils. Also wirklich eine ganz harte Größe. Und das, was ihr als blaue Linie seht, das ist der Anteil der Armutsgefährdeten in der Gesamtbevölkerung. Und der Anstieg ist auch da, 20%. Ne? Und da erspare ich mir aber das Wort nur. Ne? Also 80% zu 20% ist eine gewaltige Differenz, wo drin deutlich wird, dass also in der Bevölkerungsgruppe der Alten tatsächlich die Altersarmut sehr überproportional zunimmt, also sehr dynamisch auch zunimmt. Und diese Tendenz hält bis heute an. Ja, also das ist die eine Geschichte, dass man also den Druck erzeugt, wenn man nicht in Altersarmut landen will, dann muss man irgendwas machen. Ja, die gesetzliche reicht nicht. Und was hat man gemacht? Man hat zusätzlich zur Meinungsbildung sowas erzeugt. Das ist die Bild am Sonntag, September 2012. Man zeigt den Leuten, wo die Reise hingeht, nämlich in Armutsrenten. Ihr seht da unten das Gelb hinterleuchtete. Das sind sozusagen die Durchschnittsrenten, die Standardrenten. Und seht, dass also die Nettorente ab 2030 bei 850 Euro etwa liegt. Und aktuell 2012 wären es 1000 Euro gewesen. Ja, und diesen Absturz des Rentenniveaus, muss man sagen, da hatten wir zunächst mal Seniorenaufstand, ne, gesagt, also toll, auch die Bild-Zeitung entdeckt es jetzt. Es gibt die Altersarmut, die wächst an. Und dann guckt mal rechts, was daneben steht. Bild empfiehlt zusammen mit der Allianz als Schmerztherapie dieses Vorgangs die Deutschlandrente. Ja, das war ein gemeinsames Projekt der Bild-Zeitung mit der Allianz. Daraus ist nichts geworden. Und ich weiß nicht genau, warum. Das hier ist ein zweites Ding. Dieses Comic findet man im Eingangsbereich von Banken. Also das ist jetzt 2016 gewesen. Und da ist eben die Rentenbescheide, die dort ausgegeben werden von der Rentenversicherung und die Empfehlung, Sie können dann gleich durchgehen, Tür Sozialamt, gleich nebenan. Ja? Und die Empfehlung, also im Eingangsbereich der Banken, dieses Comic, und die Empfehlung der Banken, bevor Sie zum Sozialamt gehen, kommen Sie zu uns. Wir haben da etwas für Sie. Ja? Also es ist die zweite Schiene, wie wirklich die Leute auch madig und marode gemacht werden. Und das Ergebnis dieser ganzen Entwicklung über 30 Jahre, vor allen Dingen aber der letzten 20 Jahre, sieht man auch hieran, an diesen beiden Daten, dass die blaue Linie zeigt an, was die Renten eigentlich kosten. Das ist der Rentenversicherungsbeitragssatz. Der ist zurzeit bei 18,6%. Und wenn man den grünen Strich nach links folgt, dann sieht man diesen senkrechten Balken. Diese Größe gab es auch 1984. Also man kann sagen, dieser Rentenversicherungsbeitrag ist auf das Niveau von 1984, auf 35, ja fast 40 Jahre zurückgegangen. Und die rote Linie, die ihr seht, das ist der Anteil der über 65-Jährigen in der Gesellschaft. Der ist um 50% gestiegen. Ja, also das muss man sich vorstellen. Die Zahl der Alten steigt um 50%, sie kosten aber nicht mehr. Sie kosten nicht mehr. Und das ist einfach, es ist unfassbar. Ja? Das passiert in diesem Land und wir sitzen alle noch ruhig und stehen nicht auf. Das war also der Aufruf zum Seniorenaufstand. Also man kann auch sarkastisch sagen, nie waren Rentner so billig wie heute. Also das genaue Gegenteil von dem, was immer propagiert wird. Ja, ich hatte es gesagt, die beiden Säulen entwickelten sich nicht so wie gewollt oder wie erhofft. Zur dritten Säule, also Riester-Rente, sagt Holger Balot ist gleich was. Das ist also das eine. Man kann heute sagen, auch dieses Betriebsrentenstärkungsgesetz war eigentlich für die Tonne, weil es gibt zurzeit gerade mal 3 Tarifverträge. Nach 6 Jahren, ja, nach 6 Jahren gibt es gerade mal 3 Tarifverträge in engen Bereichen. Also 1 mit einer Versicherung und 2 in der Chemieindustrie. Also alles andere als erfolgreich. Ja, was jetzt aber einsetzte, war also seit eigentlich 15 Jahren, dass Sachverständigenräte jede Menge eingesetzt wurden. Ich spare mir also jetzt, ich kürze das ein bisschen ein. Und die letzten Dinge, die wir erlebt haben, waren letztes und dieses Jahr Sachverständigenräte beziehungsweise Konzepte zu allen 3 Säulen. Und ich wollte einfach noch mal kurz eingehen auf diese dritte Säule. Also hatte Ursula schon erwähnt, BVI, also die Säule, wo die Vermögensverwalter, die sogenannten Vermögensverwalter sich tummeln, und habe mal gesagt, die Macht des großen Geldes. Und was ihr seht, ist in Deutschland hier, dass diese Vermögensverwalter insgesamt ein Portfolio haben, ein Volumen verwalten von 4 Billionen Euro und in Klammern dazu 200 Milliarden für Pensionsfonds, Aktienfonds und ETF in entsprechenden Größen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat Verpflichtungen von 1,9 Billionen Euro, also an Versicherungsleistungen anwirtschaften. Davon sind 1,2 Billionen für Lebensversicherungen vorgesehen oder zurückgelegt. Und Lebensversicherung steht in dem Fall für Pensionsfonds, Pensionskassen, Direktversicherungen, Riester-Verträge und die klassischen Lebensversicherungen auch. 1,2 Billionen. Ja? Und wenn man sich die Summen mal zusammenrechnet, das sind 6 Billionen Euro, die hier, also tatsächlich diese beiden Verbände, die Konzerne in diesen Verbänden tatsächlich haben, und das ist politische Macht. Und wenn man politische Macht hat, dann nutzt man sie auch. Und 6 Billionen, wenn man da nur ein Promille oder so nimmt, kriegt man riesen Summen, um Politik zu beeinflussen, um Wissenschaft zu beeinflussen, um Medien zu beeinflussen. Und das ist ein Geheimnis, warum wir da sind, wo wir jetzt sind. Ja, ich will noch kurz, weil das ja in der aktuellen Diskussion ist, die konkurrieren teilweise auch untereinander, muss man auch sagen. Ja? Also weil es diese riesen Finanztöpfe, da wollen alle zugreifen, die ihr da seht. Nur ist jetzt Folgendes passiert jetzt. Zum Beispiel die Allianz ist in all dreien Geschichten drin. Beim BVI, also in der dritten Säule. Gesamtverband der Versicherer ist in der dritten und in der zweiten Säule drin. Die Arbeitsgemeinschaft in der zweiten Rentensäule. Ja? Die Allianz ist in allen dreien auch ein Big Player. Und die Allianz, wem gehört die Allianz, muss man immer gleich dann dazu fragen, wer hat davon Gutes. Der größte Aktionär, der größte Besitzer von der Allianz ist BlackRock. Ja? Also seit 3 oder 4 Jahren, Werner weiß es genauer, in etwa ist BlackRock der größte Anteileigner von der Allianz. Und die nehmen Einfluss. Davon kann man ausgehen, auch wenn die Protokolle nicht öffentlich sind. So, die drei Säulen. An allen dreien wird zurzeit heftig gearbeitet. Man kann das zusammenfassen, ich habe es mal zusammengefasst, alle drei haben die Ziele, also die Arbeiten an den Säulen, Schwächung der gesetzlichen Rentenversicherung und Stärkung der sogenannten Kapitaldeckung. An der ersten Säule gibt es ja das Rentenpaket 2, wo also Hubertus Heil guckt, dass das sogenannte Rentenniveau gesichert wird von 48% und das bis zum Jahr 2045. Wenn man da genau hinguckt, ist es Betrug. Also für mich ist es Betrug, weil die 48% heißen ja, es werden die Absenkungen der letzten 30 Jahre schon mal eingepreist. Das wird der Status, der neue Status. Und was bei den 48% einfach verschwiegen wird, ist die zunehmende Besteuerung. Es wird einfach so getan, als wenn Steuern also nichts tun, als wenn dadurch nicht meine Rente geschmälert wird. Also das wird systematisch ausgeblendet, verschwiegen. Und insofern ist das schon mal eine Betrugsnummer, wenn man diese Parole so ausgibt. Das zweite ist die Aktienrente, die ja im neoliberalen Neusprech, muss man sagen, Generationenkapital genannt wird. Ich finde, wir sollten bei Aktienrente bleiben, wo jetzt über 10 oder 12 Millionen, 12 Jahre, Quatsch, 13 Jahre oder 15 Jahre, 10 bis 12 Milliarden Euro jährlich zurückgelegt werden sollen. Und dann gibt es einen Betrag, so hoffen sich die Macher, also das, was man liest, von 200 Milliarden Euro. Diese 200 Milliarden Euro würden aber auf dem Kapitalmarkt angelegt, gerade mal also in der Größenordnung 15 Milliarden Euro bringen. Also das ist für die, wenn man sich die Ausgaben der Rentenversicherung anguckt, ist es einfach also weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also es ist eigentlich, es löst kein Problem.
Ich muss noch mal weiter, falls die Verluste bringen, also diese Aktienrente, wer bezahlt dann die deutsche Rentenversicherung? Das muss man auch wissen.
Ja, beziehungsweise der Steuerzahler. Also die, wir kennen das Gesetz nicht, Lutz, ne? Also da lassen wir uns auch überraschen. Das Gesetz kommt nicht, weil es ist in der Koalition heillos zerstritten. Zum Glück sind die Grünen dabei, die bremsen, weil sie sagen, das ist alles nur heiße Luft, Betrugsnummer und sonst wie. Also man kann nur hoffen, dass es dabei bleibt. Ja, und das ist das Entscheidende, die Probleme, die ja an die Wand gemalt werden, also diese Babyboomer, die viel kosten, die den Ruin der Versicherung bringen, dazu bringt das gar nichts. Weil die ersten Erträge sind tatsächlich erst so in der Größenordnung 2038 zu erwarten, bis dahin nicht ein Cent für die Renten und die Rentenversicherung. Ja, das hatten wir eben, das kann ich kurz machen. Da gibt es also so ein betriebliches Altersversorgungsfachgespräch, ein Fachdialog von Sozialministerium organisiert. Und die haben auch dieses Jahr ein Papier erzeugt, auch Empfehlungen an den Gesetzgeber. Und was steht da drin? Oh Wunder, mehr staatliche Förderung als jetzt schon. Noch weniger Regulierung, also auf den Finanzmärkten, also man kann da unbegrenzt dann womöglich anlegen, auch in Derivate. Mehr Obligatorien, also das heißt also so verpflichtende Regelungen, aus denen man aber die Freiheit hat auszusteigen, indem man gesagt, gezielt sagt, in meinem Arbeitsvertrag wird, also soll das gestrichen werden, das steht da schon drin, betriebliche Altersversorgung. Das meint das, also das sind die Empfehlungen dieses BAV-Fachdialogs und dann ist die dritte Säule, zu der Ursula einiges gesagt hatte. Klar, die Riester-Rente wird beerdigt. Da gibt es noch ein paar also Garantiegeschichten. Und die Fokusgruppe private Altersversorgung empfiehlt, mal wieder empfiehlt, der Bundesregierung mehr staatliche Förderung bei ausdrücklicher Erlaubnis in Risikokapital, also Aktien, Immobilien, auch Derivate, glaube ich, sind da drunter zu fassen, nachher anzulegen. Alle drei sind in Arbeit. Zu allen dreien gibt es viele Papiere und zu allen dreien gibt es noch keine Gesetze. So, damit bin ich jetzt erstmal durch. Danke.